Ja, servus! Herzlich willkommen zu Verbrechen ohne richtigen Namen. Mein Name ist Etienne Gade. Bei mir wieder die Fan, also nicht bei mir, mir zugeschaltet. Oder ich Ihnen zugeschaltet. Man kann es drehen, wie man will. Die fantastischen Menschen, mit denen ich diesen, ja, den einzigen True Crime Podcast der Welt machen darf. Das ist eine Idee, die wir hatten.
Auf jeden Fall.
Alice Westerholt, hallo.
Hallo.
Georg Zahl.
Hallo.
Und Moment. Jochen Dominikus.
Hallo, Eddie.
Hallo. Ja, True Crime, was ist das eigentlich? Nein, aber wir haben heute wieder einen tollen Fall. Wir haben nicht so viel Zeit, weil das ist auch wieder eine Urlaubsfolge, weil, naja, weil es halt eine Urlaub. Ich will jetzt wieder nicht irgendjemanden schämen.
Wir müssen das mal positiv formulieren. Urlaubsfolgen sind ein bisschen kürzer, aber die Alternative wäre halt, dass es sonst vielleicht keine Folgen geben würde. Und dann machen wir lieber eine Folge, die ein bisschen kürzer ist und ein bisschen kleines bisschen, ne, mit Turbo. Also das war gar keine Folge machen, ne?
So sieht's nämlich aus und deshalb legen wir auch direkt los, denn time is rare money.
Rare so money. Sieht's aus. Ja. Und beim letzten Mal hatten wir ja wirklich viel zu tun gedanklich und
ich erinnere mich noch so, als wäre es heute gewesen.
Komisch, ne?
Unglaublich, ja.
Ist ganz wie präsent, präsent solche der Fälle Fall. Sind.
Ja, ist Wahnsinn. Ja,
liegt einfach an dem Typen. Heute haben wir es mit einer Dame zu tun.
Mhm. Dame ist ja, also an, wenn ich an eine Dame denke, dann denke ich an eine schöne, elegante Frau.
Mhm, ist die auch.
Okay.
Also kannst du dich drauf freuen. Ich versuche das akustisch aufzubereiten, wie schön und elegant die ist und wie vor allen Dingen intelligent.
Versuchst du akustisch gespannt. Aufzubereiten, wie schön sie ist? Das finde ich gut.
Wie macht man das? Mal gucken. Vielleicht lass mir was einfallen.
Also laut Jochen müssen Damen hübsch sein. Es gibt keine hässlichen Damen, ja?
Nee, sie müssen sich nicht nur benehmen, damenhaft, sondern sie müssen halt auch gut aussehen.
Okay, gut.
Okay, stark. Ich hoffe, alle Damen, die das mal sein wollen, haben jetzt mitgeschrieben.
Also will man das, also will Mensch, will Frau das heute noch sein, Dame?
Kommt drauf an. Ich finde das manchmal cool, wenn man so ein bisschen so tun kann, als wäre man eine Dame. Und dann elegant vom Barhocker fällt.
Wir tun ja auch manchmal so, als wären wir Gentlemen, ne?
Ja.
Also wir jetzt
nicht. Ich meine,
nicht.
Ja.
Wir jetzt nicht unbedingt, aber damit meine ich zum Beispiel die Tür halt nicht direkt jemandem vor der Nase zuhauen.
Kurz auch.
Oder nochmal kurz mit dem Ellbogen aufstupsen.
Und dann so grunzen.
Aber ich habe die Erfahrung gemacht, ich bin eigentlich ein sehr engagierter Türaufhalter. Mhm. Generell, jetzt nicht nur Damen, allen Menschen gegenüber. Wenn ich irgendwo im Kaufhaus, irgendwo, man geht vor, man hält, und ich halte immer die Tür auf. Und was die Leute nicht checken, ist, dass das wie eine Staffel funktioniert. Ich halte auf, der Nächste kommt, hält auf und ich gehe. Nein, die Leute denken, ich bin plötzlich Page und halte für alle die Tür auf. Und dann halte ich die Tür auf und die Leute gehen einfach vorbei.
Und du stehst
so nach dem Motto, danke, dass du mir die Tür aufgehalten hast. Und ich stehe da und so, was denkt ihr? Und so. Und irgendwann muss ich dann ja auch mich wieder bewegen, gehe weg und die Tür fällt zu und fällt dann irgendeinem ins Gesicht, der davon ausgegangen ist, der antizipiert hat, dass ich für ihn auch die Tür aufhalte und beschwert sich dann.
So entstehen Kriminalfälle.
Ja.
Und ich mache das halt so, dass ich die Leute so in unangenehm weiter Entfernung halte ich denen schon die Türe auf.
Also wenn die hinrennen müssen.
70 Meter entfernt sind und gerade gemütlich gehen, ich aber weiß, sie können eigentlich nur durch diese Tür, dann schon so aufhalten. Besonders, warten und kurz auf die Uhr gucken.
Ja, besonders fies bei alten Leuten, die dann unheimlich an zu tippeln fangen und man denkt so, jetzt kommt so ein Schwung.
Nee, denkst, und der Roller geht nicht schneller, ne?
Und 5 Meter, bevor sie an die Tür kommen, entnervt gehen.
Großartig.
Oh, mit dem Gestell.
Aber was schauspielerische Leistungen angeht in Sachen Höflichkeit oder sich irgendwie zu benehmen, ist auch unsere heutige Hauptdarstellerin nicht ganz unbeschlagen. Diesem ganzen Fall liegen mehrere Dokus zugrunde, viel Filmmaterial von ihr, denn sie äußert sich viel und häufig, nicht nur
Amber?
Bitte? Ja, und der Amber-Vergleich, danke. Also es gab wirklich viele Parallelen, die ich gesehen habe auf dem Weg der Recherche. Wir gucken uns genauer an Melanie Lynn McGuire. Und ich weiß nicht, wie oft ich in dem Skript MacGyver geschrieben habe, weil ich vielleicht einfach einen anderen Film gucken wollte. Aber gut.
Es gibt ja auch MacGyver-Filme. Jerry
McGuire, ne?
Ja. Genau. Dann gab es den Baseballspieler Mark McGuire, der so aussieht wie James Hetfield, wenn er 15 Tage am Stück oder 15 Jahre Steroide frisst.
Richtig.
So ungefähr, der Baseballspieler.
Richtig.
Also Da haben wir auch noch welche zur Auswahl.
Oh, viele. Und Melanie Lynn McGuire, da habe ich, das passt schon auch, jetzt so ein Skript hin MacGyvert. Das muss alles ein bisschen schnell gehen. Fakt ist, sie hatte eine Kindheit, die ist nicht so auszuschmücken wie die letzte Kindheit, die den halben Podcast in Anspruch genommen hat in der letzten Episode. Melanie Lynn McGuire wird am 8. Oktober 1972 in Ridgewood, New Jersey, USA geboren und wächst da auch auf. Ridgewood in New Jersey ist eine Kleinstadt. Also ne, hat so eine amerikanischen Hutzelhäuschen, diese kleinen typischen holzverschalten Häuschen mit den Vorgärten, alles ganz niedlich. Einwohner so um die 25.000, also so roundabout. Kommen jetzt auch nicht so wahnsinnig berühmte Leute her, ist eine überwiegend weiße Bevölkerung. Also da ist Ridgewood ist sehr recht konservatives New Jersey-Örtchen. Sie besucht da die Middletown High School, geht danach zur Rutgers University, macht ein Doppelstudium Mathematik und Psychologie.
Schließt das. Ungewöhnliche Kombo.
Ungewöhnliche Kombination und schließt es 1994 auch erfolgreich ab. Also wir haben es nicht mit einer zu tun, die im Gehirn unfit wäre. Im Anschluss studiert sie bis 1997 an der Gregory School of Nursing und erreicht dort ihr Diplom in Krankenpflege als Zweitbeste des Jahrgangs.
Ich ahne, was kommt.
Ich auch.
Ach, Kinder.
Was denn?
Was denn? Krankenschwester
ist doch cool. Die freundliche Krankenschwester von nebenan.
Ihre Mutter, und die kommt häufiger zu Wort in mehreren Dokumentationen, die es über diesen Fall gibt, sagt, sie ist der Traum einer jeden Mutter, ein gutes Mädchen, she's a good girl. Mhm. Da sträuben sich mir immer so alle Nackenhaare, weil die Good Girls sind jetzt immer auch so ein bisschen, wo ich denke, wie, was verdrängen die? Wie muss man, wie hält man aus, so lange so gut zu sein?
Wenn Leute schon über ihre eigenen Kinder sagen, das ist ein fantastisches, tolles, gutes Kind. Weißt du, das ist ein Dreckslümmel.
Wie ist denn dein Kind, Jochen?
Das fällt mir ganz schwer über die Lippen. So. Aber die ist schon außerordentlich nett.
Ja, nee. Ist ein gutes Mädchen auch.
Es ist ein gut, braves Mädchen. Nee. Okay.
Ja, dieses gute Mädchen hat nie Schwierigkeiten, kümmert sich sehr um die Familie, sagt, die Mutter ist immer fröhlich. Auch das immer fröhlich.
Ist auch ja, sowas, kein Kind sagen. Ist immer fröhlich. Weißt du,
nicht mal so eine Hackfresse ziehen beim Essen, Mann. Oder so. Ja. Nein, da ist man fröhlich.
Also mir fühlte sich das alles sehr klebrig an. Sie ist eine super gute Schülerin. Wird dann, wie gesagt, Krankenschwester, sagt die Mutter. Und wenn sie am Straßenrand einen Unfall sieht, hält sie sofort an und hilft.
Fährt nochmal drüber.
Nee. Naja, in ihren 90er Jahren lernt Melanie Bill McGuire kennen. Er ist 7 Jahre älter als sie. US Navy Veteran. Sehr kommunikativer, geselliger Typ. Schwester von Bill sagt, von Tag 1 waren die beiden wie so ein perfektes Match. Sich sehr ähnlich wollen die.
Ist es ein Navy SEAL quasi oder was? Weil müsste ich den ja kennen.
Mhm. Schlag mal nach in deinem Yearbook.
SEAL Team 6, auf jeden Fall.
Ja. Okay, mein Name klingelt jetzt nicht, aber ich habe auch viel erlebt seitdem. Naja, gut, okay. Sorry.
Aber ihr haltet schon zusammen, denke ich.
Eigentlich schon, ja, aber geht natürlich nach den Einsätzen.
Was warst du, KSK oder was?
Ich war ja auch bei den Navy SEALs.
Ach so.
Als Ausbilder. Also ehemal, also schon auch eine Weile her. Das war vor meiner.
Du hast den Seelöwen quasi das Schwimmen beigebracht.
Aber dann ist dir Bill bestimmt ein Begriff, weil er ist parallel auch noch Computerspezialist und Programmierer.
Mhm. Ja, ich erinnere mich an so einen Typen, der immer da so. Ja.
Man nennt ja auch den Seebären.
Ja, ich habe viele Spitzen, aber ich darf aber dazu nichts sagen, sonst müsste ich euch umbringen.
Ja, die beiden heiraten 1999. Davon gibt es viel Bild- und Videomaterial, wie die beiden ganz doll heiraten. Und zwar natürlich, wie könnte es anders sein, eine Märchenhochzeit mit allem Zip und Zap. Kein Auge bleibt trocken. Alle Eltern, Schwiegereltern sind gerührt. Es werden Brautsträuße geschmissen, man tanzt und so weiter. 2000, also kaum ein Jahr später, bekommen die beiden auch schon ihren ersten Sohn. Melanie beginnt in einer Kinderwunschklinik zu arbeiten. Bill unterrichtet Computer Science an einem Technical College als Experte seines Fachs und die beiden leben mit ihrem Kind in einer Wohnung in einem Apartmentkomplex in Woodbridge Township, New Jersey. Das sind solche Townships, könnt ihr euch vorstellen, wo so Apartmentanlagen sind, wo auch abends abgeschlossen wird draußen. Oft gibt es auf solchen Geländen auch schon die gleichen kleinen Shops und so weiter, also wo man so unter sich ist.
Also eher so eine richtig gute Gegend, ja? Mhm.
Ja, und dazu gefragt, berichtet Melanie selbst, denn vielleicht kann man das hier mal schon mal einfügen, die Crew von 48 Hours drückt ihr eine Kamera in die Hand, um ein Tagebuch zu führen, ein Online-Tagebuch, das tut sie. Und sie berichtet über diese Zeit selbst, in der, dass sie ganz glücklich ist. Und in dieser Zeit sieht sie Bill sich in einen Familienvater verwandeln, was er immer schon sein wollte. Dennoch bleibt die Ehe nicht glücklich. Sie sagt in einem ihrer Videotagebuchaufzeichnungen dazu: Ich kann nicht sagen, sein oder mein Fehler, Dinge veränderten sich und wir waren nicht in der Lage, Kompromisse zu schließen, die Dinge in der Waage zu halten. 2002 wird der zweite Sohn geboren und das Paar driftet weiter auseinander. Melanie behauptet, das liegt auch an Bills regelmäßigen Trips nach Atlantic City. Sie behauptet,
Zocker.
Spielsüchtig. Also was jetzt auffällt, wer sich das angucken möchte, wie sie spricht. Sie hat eine sehr exaltierte Sprache, sieht sehr gut aus, spricht sehr leidend.
Warte, wie heißt sie? Ich möchte das jetzt beurteilen.
Melanie Lynn McGuire.
Melanie Lynn McGuire.
Dunkle Locken, scharf geschnittenes Gesicht und
eine... Ah, ich kenne sie. Ich kenne auch den Fall. Jetzt muss ich, wo ich das Gesicht sehe, fällt es mir wieder wie Schuppen
aus den Haaren.
Aus den Haaren, ja.
Nun,
Die ist ja auch so eine ganz tolle Schauspielerin, ne?
Mhm.
Die Madamse.
Und ihr besonderes Special ist, also es gibt deutliche Parallelen zu Aussagen, die wir jüngst in einem Live-Prozess beobachten konnten. Sie mimikriert, sagt man so, also sie macht viel so Mimik, die sehr dramatisch ist, zieht viel die Mundwinkel nach unten, hat oft das Kinn oben, spricht weinend, ohne dass Tränen fließen und sie doppelt die Wörter. Also das war ich super getriggert drauf, dass ich dann irgendwann immer sagte, very, very, yes, yes. Alles ist immer sehr, okay. Sehr und alles wird dreimal wiederholt. Nun, sie sagt in einem dieser Aufzeichnungen, er habe krankhaft besser und reicher sein wollen als alle anderen. Immer einen Schritt weiter, immer einen Schritt besser. Behauptet auch, Bill sei in dieser Phase zunehmend unberechenbar geworden, unbeständig. Zum Beispiel habe er einmal nachts wütend vom Auto aus angerufen, weil er eine Strafe wegen überhöhter Geschwindigkeit bekommen habe. Daraufhin habe sie aufgelegt. Daraufhin habe er wieder angerufen und sie obszön beschimpft und gesagt, wenn er nach Hause kommt, bringt er sie um. Nun, es gibt Streitigkeiten. Trotz der Streitigkeiten willigt Melanie ein neues Haus zu kaufen. Von einer Reporterin gefragt in einem Interview, warum sie das tut, sich da einen Kredit an den Hals zu laden für 15 bis 30 Jahre, wenn sie doch so unglücklich ist, finde ich eine gute Frage, sagt sie, für die Kinder.
Na klar. Ja.
Sie wolle die Ehe zu dem Zeitpunkt aufrechterhalten und sie unterschreiben die Kreditpapiere für ihr neues Haus in Warren County am 28. April 2004 über eine Summe von $450,000. Ja. Auch am 28. April 2004 abends, nachdem der Apartmentkomplex, in dem sie leben, geschlossen ist, berichtet sie, sie hätten den Streit ihres Lebens. Also alles auch, was sie berichtet, ist immer superlativiert. Es ist der Streit ihres Lebens. Es ist entweder ist alles ganz schlimm oder ganz toll. Dazwischen findet wenig statt. der sie zu der Entscheidung bringt, ihn zu verlassen. Der Streit übrigens, laut ihrer Aussage, dreht sich um ein Wäschetrocknertuch. Kennt ihr diese Tücher für einen Wäschetrockner?
Ich kenne Wäschetrocknerbälle, habe ich neulich erst 6 Stück von gekauft.
Bringt ein was? Set.
Ich kenne keins von beiden.
Das Dumme ist, funktioniert der Placebo-Effekt auch so weitergegeben an Waschmaschinen? Wenn ja, bringen die vielleicht was.
Aber Moment, würde ich sagen, Tüchchen gegeben.
Was sind denn halt Tücher? Da sind halt dann 6 Bälle drin.
Ne, das sind so eine Tücher, so eine komischen Aromatücher, die kannst du in den Trockner legen, damit das dann nach Kiefer duftet oder nach Zimt oder.
Okay, das habe ich noch nie gehört, okay.
Sind so
das hast du noch nicht gehört. Tücher. Das muss ich auch ausprobieren. Vielleicht
wisst ihr was? Würde das gehen? Weil ich mag diesen Geruch. Kennt ihr den Geruch von Tennisbällen? Von frischen Tennisbällen?
Ja.
Diesen Filz.
Frische Tennisbälle.
Geruch möchtest du gerne haben. Aber
vom Markt, ne?
Und die werfen wir so 2-3 Tennisbälle da rein.
Vielleicht
kannst du auch statt Trocknerbälle machen, Tennisbälle. Kannst du einfach frische Tennisbälle kaufen und da reinwerfen.
Ja.
Können wir mal aus. Die Trocknerbälle sind auch so Filzbälle.
Probiert es doch einfach mal aus, wenn ihr das jetzt hier hört und schickt uns eure Erfahrungsberichte.
Aus der Rubrik Haushaltstipps mit Eddie.
Mhm.
Das finde ich gut. Nun, also diese Wäschetrocknertücher sind Grund für einen Streit, sagt sie in dem Interview. He hated them. Also er hasste sie zweimal auch. Der hasst diese Wäschetrocknertücher, sagt sie, und sie lässt die immer im Wäschekorb, nachdem sie das alles rausgeladen hat. Das endet laut Melanie damit, dieser Streit, dass er sie gegen die Tür stößt, ihr das Trocknertuch in den Mund stopft und ihr ins Gesicht schlägt. In dem Interview sagt sie, zu diesem Zeitpunkt sei auch ein Kind anwesend. Ein Kind? Warum sagt man in einem Interview ein Kind, habe ich mich so gefragt.
Nicht einfach, da war Peter da oder so.
Sagt dann hätte sie die Kinder auf den Arm genommen und sich im Badezimmer eingeschlossen.
Erste ganz kurze Zwischenfrage von mir, weil ich so ein bisschen auch weiß, worauf es hinausläuft. Ist irgendwas von dem, was sie berichtet, was er ihr an Drohungen, an Gewalt, Ähnlichem angetan hat oder haben soll, dokumentiert?
Nein.
Also von jemandem außer ihr selbst?
Nein.
Nein, okay.
Er so sagt, sie ruft nun durch die Tür, er nehme die Kinder mit und sie würde die Kinder nie wiedersehen. Und darauf packt er. Er packt, stürmt raus und braust im Auto von hinnen. zwei Tage später.
Schön.
Nicht wahr? 2 Tage später erwirkt sie eine einstweilige Verfügung, eine sogenannte Restraining Order. Bei uns klingelt schon wieder, ne? Alles erinnert sich. Gegen ihn, damit er so sie nicht zur Schule gehen, also wir sprechen hier von Vorschule, die Kinder sind 2 und 4, sie nennen das dann immer Schule, ist eigentlich eine Tageskindertagesstätte, so kann, damit er nicht zur Schule gehen kann und die Kinder mitnehmen, sie sagt, das sei ihre größte Befürchtung.
Und die kriegt sie genehmigt?
Mhm.
Diese Restraining Order?
Mhm. Das Ding ist nur, Bill versucht in dieser ganzen Zeit nie, als er abgehauen ist, sie zu kontaktieren. Also der meldet sich halt gar nicht. Und nicht telefonisch, bei niemandem so und auch nicht bei den Kindern. Also fährt auch zu keiner Schule und zu keiner Preschool, also oder zu sonst wem. Also genau genommen sieht den gar keiner und hört den gar keiner. Der ist schlicht und ergreifend verschwunden. Seine Mutter kommt ins Spiel, wird interviewt und versucht immer wieder, ihn zu erreichen, sagt sie. Zunächst jeden Tag ein paar Mal, dann ausdauernd und immer wieder mehrfach. Auf keiner seiner Telefonnummern ist Bill zu erreichen. Aus Tagen werden Wochen, der ist weg. Warum meldet Melanie den jetzt nicht als vermisst, ist die Frage.
Ja, das übersieht man schon mal.
Sie sagt, also das ist jetzt für ihn nichts Außergewöhnliches, einen Wutanfall zu bekommen und abzuhauen. Seine Schwester sagt das anders. Sie sagt, sie hat überhaupt noch nie erlebt, dass ihr Bruder einen Wutanfall hatte. So, also das ist
glaubwürdige Geschichte auch so von Melanie. Mhm. Ja, das ist ganz normal, dass der abhaut. Also ehrlich gesagt, keiner von uns hat je erlebt, dass er abgehauen ist oder einen Wutanfall hatte. Ja, gut.
Ja. Wir machen einen Schnitt und gucken, was passiert parallel. Chesapeake Bay in Virginia, da sind wir jetzt, an der Küste, mittags am 5. Mai 2004.
Ich weiß genau, also, wo das ist.
Das ist so 300 Kilometer entfernt von da, wo die wohnen.
Exakt.
Angler finden, Punkt, Punkt, Punkt.
Das ist ein Top-Top-Ort zum Angeln. Das ist die größte Flussmündung in den USA, südwärts zum Atlantik hin verlaufende Bucht, Riesengelände zwischen der Delmarva-Halbinsel im Osten und dem nordamerikanischen Festland im Westen, umgeben von den Bundesstaaten Virginia und Maryland. Also eine der bedeutendsten Naturlandschaften und ein, ja, ganz genau, Anglerparadies. Also da wird geangelt, was das Zeug hält. Wer sich für Chesapeake Bay interessiert,
der Name kommt mir von irgendwoher bekannt vor. Ich weiß nicht, woher. Vielleicht ist das nur in irgendeinem Film oder Serie oder so.
Weißt du was? Ich glaube, dass du glaubst, wie, genau wie ich nehme ich gerade, dass das hier Punkster Tony Phil oder was aus, wie heißt das? Täglich grüßt das Murmeltier. Weil ich habe auch Chesapeake, Punkster Tony, irgendwie kommt mir das nämlich auch bekannt vor.
Vermutlich nur, weil es in irgendeinem anderen Film auch als Urlaubsangel irgendwas Paradies genannt ist oder so. Naja, egal.
Also, Chesapeake Bay, ja. Nochmal zum zeitlichen Abschnitt, 28. April 2004, Bill ist weg. 5. Mai, 300 Kilometer weiter. Angeln, angeln, popangeln, popangeln. Zwei Fischer und zwei Kinder tun es auch und finden beim Angeln einen Koffer im Wasser. Einen grünen Koffer.
Nicht aufmachen. Niemals Koffer im Wasser aufmachen.
Ja, bestimmt PlayStation.
Ja, da denken ja meistens,
da ist. Liebe Pilzesammler, für euch gilt dasselbe. Wenn ihr Pilze sammelt und findet Koffer, nicht aufmachen.
Aber man denkt doch, wenn man irgendwas so findet in der Natur.
Ein Schatz.
Da ist ein Schatz. Da ist Geld drin. Das hat irgendwie einer.
Was für ein Schatz ist in so einem alten Koffer?
Da ist, stell dir vor, ist ein Fluchtwagenfahrer, fährt durch den Wald, schmeißt den Koffer bei einer wilden Verfolgungsjagd einfach weg in den Fluss. Der Koffer ist verschollen, alle suchen nach ihm und du findest ihn.
Ja. Denkt ihr auch manchmal, wenn es so ganz knapp ist und ihr so denkt, jetzt ist aber gerade gar kein Geld mehr, dass ihr spazieren geht und eine Rolle Geldscheine findet vielleicht?
Ey.
Oh, das, ich würde so gerne eine Rolle Geldscheine finden.
Oder dass man so eine Winterjacke anzieht, in der noch ein Huni drin ist oder so.
Ja,
ne?
Das ist auch toll.
Kennt ihr denn auch die Situation, wo man denkt, man muss jetzt eigentlich
Geld finden? Eigentlich meinte ich so eine Situation.
Ich gehe oft durch die, die Straßen.
Das kann man auch so ein bisschen forcieren, indem man einfach Leute anspricht, nachts im Park zum Beispiel irgendwie. Vor allem Leute, die kleiner sind oder ältere Leute, ob sie nicht eine Rolle Geld dabei haben. Weil man das wirklich besser finden würde.
Aber
wenn,
halt eine Rolle. Ich sehe die auch mit so einem Gummiflitscher drum, hätte ich die gern.
Ich habe als Kind unter meinem Teppichboden habe ich so ein 5-Mark-Stück manchmal versteckt, in der Hoffnung, dass wenn ich irgendwann mein Zimmer aufräumen muss, mich freue, wenn ich es finde. Das Problem war.
Wie viel Geld hattest du, dass du 5-Mark-Stücke
einfach verstecken konntest? Und dann habe ich einfach, und das war ja eben sowas Besonderes, dass ich die ganze Zeit an dieses 5-Mark-Stück gedacht habe, so dass sich nie dieser Effekt eingestellt hat, dass man es vergisst und sich drüber freut, weil du einfach denkst, okay, da ist ein 5-Mark-Stück, da ist das 5-Mark-Stück.
Ich kann mir
jetzt was von diesem 5-Mark-Stück kaufen.
Dass du dir irgendwann dieses 5-Mark-Stück geholt hast und dann vergessen hast, dass du dir geholt hast und dann quasi ein negatives 5-Mark-Stück versteckt hattest. Weil du dachtest, du hättest eins versteckt, aber da war gar keins mehr, weil du das schon für die Pommes mit Currywurst brauchtest.
Was war euer größter Fund, den ihr auf der Straße gemacht habt? Meiner war mal in England, das war 1984, 40 Pfund. Oh, das
Pferd.
40 Pfund, das war damals so, ja, das Vierfache ungefähr wert damals. Mhm. Das waren das Vierfache, 40,
das
einem Sinne, 40. Es war auf alle Fälle sehr viel.
Mehr als 40 Mark.
Ja. Und was habt ihr so gefunden schon mal? Das war eine Ampel.
Ja, eine Ampel ist immer gut dafür.
Eine Ampel habe ich auch schon gefunden, die sind teurer als 40.
Ich habe, als ich 7 Jahre alt war, an einer Kreuzung in meiner Heimatstadt auf dem Gehweg verstreut 12,50 Mark gefunden in Kleingeld, habe das zum Fundbüro gebracht, weil ich dachte, das ist so super viel Geld, und habe das dort in der Kleinstadt zum Fundbüro gebracht. Dann musste ich 6 Wochen warten, dann hat es niemand abgeholt und dann war die Bearbeitungsgebühr 5 Mark.
Ach du, wow. Nee.
Boah, ich habe mal ein Stück Toblerone gefunden. Als ich da war, ich auf dem Weg zu meinem Schülerladen, hieß das, zu meiner, wie heißt das, Krippe nach der Schule. Und ja. Auch irgendwo am Seitenrand so ein großes Stück Toblerone habe ich natürlich genommen und auch gegessen.
Hm. Ui. Ich dachte,
ich habe da so eine Stoffeule gefunden.
What?
So eine Stoffeule.
Mhm. Und was hast du damit gemacht?
Die habe ich mitgenommen. Die habe ich gewaschen und die war dann Hundespielzeug.
Super. Stark.
Mhm. Sehr gut. Hat sich doch gelohnt. Eule. Deshalb, ja. Das ist die Message von diesem Podcast, Leute.
Schaut immer auf den Boden.
Geht raus und schaut auf den Boden.
Aber macht keine Koffer auf.
Das machen die, aber die machen nicht.
Vor allen Dingen in Filmen wäre das nicht nur einfach ein Koffer, sondern da wären überall Fliegen, glaube ich. Wenn ihr einen Koffer findet, um den Fliegen schwirren, macht ihn erst recht nicht auf.
Einfach jemand anrufen, der das machen kann. Also
ja.
Mr. Wolf.
Ruhiges Wasser, es ist ein heißer Tag. Ein Officer in einer Doku berichtet, an dem Tag hat er gewiss nicht an einen Mord gedacht. So ein schöner, ruhiger Tag.
Im Gegensatz zu so einem regnerischen Mittwoch.
Da denkt man, wenn jetzt ein Mord, dann würde es mir nicht wundern.
Würde mich überhaupt nicht wundern.
So einem schönen Tag, Leute, nee. Also Anruf kommt rein bei der Polizei, Koffer wurde gefunden im Wasser. John Runch von der Virginia Police Department Special Operations Marine Patrol.
Wow.
Der patrouilliert immer so am Ufer entlang an der Wasserkante. Diesen Beruf.
Das ist wahrscheinlich einer, der normalerweise nur so Angelscheine kontrolliert, aber dann so einen langen Namen, ne?
Ja.
Special Operations Marine Patrol Officer.
Genau, also der hat die Küstenwasserlinie da fest im Griff. Dieser Fischer ruft an, er hat einen Koffer im Wasser treibend gefunden, befolgt Georgs Rat, niemals einen solchen Koffer aufzumachen. Deshalb muss es dann der Officer tun. Das sind dann die Schattenseiten dieses schönen Berufes am Strand. Er findet Müllsäcke im Koffer, und zwar schwarze, zieht die Folie hoch und sieht ein paar menschliche Beine von den Knien abwärts. Also so die untere Hälfte.
Waden, Fuß und Waden.
Wie man sagt.
Vielleicht hat jemand verloren.
Das sieht ganz so aus. Und dann
Koffer packen, eingeklemmt.
Ja, oder jemand hat gesagt, nimm mal deine Beine in die Hand, muss schnell gehen.
Oder so. Kann immer mal sein.
Noch wissen wir nichts. Es kommt der 11. Mai 2004, 5 Tage später. Da finden die schon wieder einen Koffer, und zwar einen größeren Koffer, aber gleiche Baumarke. Also so scheint's zu dem anderen Koffer irgendwie dazu. Kennt ihr diese Koffersets, diese drei?
Ja, natürlich. Die sind ja extra dafür gedacht.
Natürlich. Ne?
Wir haben alle mal Glücksrad geschaut, Alice.
Mhm. Also so ein Kofferset, wo man genau weiß, den mittleren Koffer kann ich gebrauchen und die anderen nerven einfach nur hart. So, so ein Ding haben wir auch noch im Keller. Ich guck mal, ob da.
Aber die hat man doch auch gerne den anderen, also beim Glücksrad und so immer den anderen gegeben. Und für den Winfried das Kofferset.
Ja, genau.
Danke. Danke.
Der Winfried verreist eh nicht mehr, der kriegt das Kofferset.
Der kriegt das Kofferset. Samsonite.
Nun, in diesem anderen größeren Koffer, der wird an der Küste Fisherman's Isle angespült, den findet jetzt so ein Doktorand, der gerade dabei ist, Müll vom Strand wegzuräumen.
Ist gut.
In dem Koffer findet man den Torso eines weißen Mannes. Kopf und Arme sind noch dran. Insgesamt 3 Schusswunden.
Gut, das ist aber dann ein schwerer Koffer, oder? Torso, Kopf und Arme?
Genau. Kaum 5 Tage später kommt der dritte und der kleinste Koffer des Dreier-Koffersets angeschwommen. Den finden
Was fehlt noch? Wer hat aufgepasst? Etienne, Jochen? Was fehlt?
Von dem Körper?
Ja.
Die Füße.
Die Füße.
Nee. Die hingen, glaube ich, an den Waden dran noch.
Die Schenkel.
Naja, mittlerweile, Fischer und seine Frau finden den. Ne? Mittlerweile weiß schon jeder in der Gegend, wenn hier irgendwo ein Koffer rumschwimmt, sind vermutlich Leichenteile drin. Und so ist es dann auch. Gut, Beth Dunton, Forensik, Specialist, Supervisor, eine erfahrene Forensikerin, sagt, das ist jetzt wohl eines der brutalsten Verbrechen, das sie je bearbeitet hat, obwohl sie schon 17 Jahre im Job ist. Also auch für Spezialisten wie sie ist es verstörend festzustellen, dass offenbar jemand in der Lage ist, einen Menschen wie ein Stück Fleisch in ein paar Stücke zu schneiden und auf dem Kofferset zu verteilen.
Ja gut, aber wenn der schon tot war, dann ist das ja deswegen kein besonders brutales Verbrechen, ne? Wenn der einfach nur durch einen Schuss gestorben ist.
Ja, gut, das Zerteilen selbst muss ja einer machen, ne? Also ich glaube, sie meint das. Aber also, gut, ja. Momentan weiß sowieso niemand, um wen es sich handeln könnte. Jetzt sind wir aber Gott sei Dank schon in Anfang der 2000er und das Gesicht des Opfers wird mit so einem Modell am Computer nachgebildet, so wie man auch so Steinzeitmenschen-Schädel und so, wo man dann den Steinzeitmenschen wieder ein Gesicht geben
kann. Das ist übrigens erstaunlich unpräzise, ne? Mhm. Dieses Nachbilden.
Ja, Sketchen nennt man das, glaube ich, auch. Whatever, sie versuchen da irgendwas. Am 21. Mai 2004, parallel jetzt, so 3,5 Wochen später, als es immer noch kein Lebenszeichen von Bill gibt, reicht Melanie die Scheidung ein. Also das ist dokumentiert, während sie sich also um die Organisation ihrer Scheidung kümmert.
War der da von ihr schon vermisst, oder war der überhaupt vermisst gemeldet?
Nein, hat sie nicht.
Okay.
Analysieren jetzt Forensiker die Leichenteile in den Koffern, nehmen auch Fingerabdrücke von den Teilen, wo noch Finger dran sind. Und diesen Sketch, also diese Nachbildung des Gesichts und stellen final fest, wer das ist, beziehungsweise stellen final fest, dass man rauskriegen kann, wer das ist. Am 21. Mai 2004 veröffentlicht die Virginia Beach Polizei den Sketch des Gesichtes der Leiche und Susan Rice erkennt das Gesicht als einen alten Freund ihres Mannes und sagt der Polizei, das ist Bill McGuire. Den kennen wir. Parallel haben sie jetzt die Fingerabdrücke gegengecheckt. Die gehören auch zu Bill McGuire. Also kann man sich relativ sicher sein, der zerteilte Mensch in diesem Koffer, in diesen Koffern.
Gute Bill.
McGuire. Wer hat ihm das angetan? Und vor allen Dingen, wie kann er da landen, mehr als 300 Meilen weg von seinem Zuhause in New Jersey? CSI-Investigator Beth Dutton, die schon forensisch sehr aktiv war, findet schnell raus, dass Bill in den Kopf und in den Torso geschossen wurde mit einer 38-kalibrigen Waffe. Also das ist jetzt nicht schwer rauszukriegen, das sieht man auch recht fix. Sie nimmt auch an, nachdem sie die Wasser abgefahren ist und die Orte, die Findeorte und die Strömung sich angeguckt hat, dass alle drei Koffer von der gleichen Brücke geworfen worden sein müssen. Die Ermittlungen sind ansonsten recht schwierig. Die Koffer sind vom Wasser ziemlich zerstört. So kann man zum Beispiel sowas wie Schmauchspuren oder so, was interessant wäre, gar nicht mehr finden. Jetzt informiert die Polizei Melanie und Melanie reagiert damit in ihren Videos und Interviews. Es zieht ihr den Boden unter den Füßen weg. Den Boden unter den Füßen weg.
Sie ist geschockt.
Sie ist verzweifelt. Verzweifelt ist sie, ja. Eine Sache lässt die Beamten an ihrem Witwenleid zweifeln. Das ist nämlich ein Laken, das um den Torso von Bill gewickelt ist. Genau solche
Laken. Ihr Name steht?
Bitte?
Auf dem ihr Name steht?
Gestickt.
Oder ist es eines von diesen Trockentüchern?
Trockentücher-Patchwork-Decke. Nee, er ist in ein Laken gewickelt, das in diese gleichen Laken werden in dieser Kinderwunschklinik genutzt, wo sie arbeitet. Also,
oh, okay.
Da gibt es wohl irgendwie eine Parallele. Kleiner Ausflug in ihr Video-Diary. Ich muss weiterleben. Alle rufen mich an. Ich fühle mich dann besser, aber ich komme an einen Punkt, an dem ich mit niemandem reden will, quarkt sie in ihr Diary und redet und redet. Sie sagt, sie sei verzweifelt, gefragt, was sie als letztes zu ihrem Mann gesagt hat. Es fragt sie die Interviewerin in einem TV-Interview, sagt sie, das kann ich hier nicht sagen, das muss dann geschnitten werden, das ist so schlimm. Da sagt sie, ich habe gesagt, fuck you, und damit muss ich jetzt leben. Ihre Stimme erstickt dramatisch, ihre Mundwinkel gehen so nach unten, sie kämpft mit den Tränen, es fließen aber keine. Gefragt zu den Geschehnissen, sagt Bills Schwester, sie glaubt ihr kein Wort. Sie glaubt auch nicht, dass Bill je gewalttätig war. Sie kenne ihren Bruder, der hätte niemals die Hand einer Frau gegenüber erhoben. Noch hätte er überhaupt jemanden emotional oder psychisch oder physisch missbraucht. Der sei auch nie verbal aggressiv gewesen, schon gar nicht Melanie gegenüber. Und dann sagt die Schwester noch was Interessantes, nämlich, niemand würde wagen, das bei ihr zu tun. Und wenn man sie so sieht in ihren Interviews, die hat auch ein starkes Auftreten. Also sie wirkt nicht wie eine schwache Frau, sehr kontrolliert. Bill als Typ ist eher ein Familienmann gewesen, wollte immer gerne nur mit seinen Kindern sein und der Rest war dem eigentlich relativ Wumpe. Virginia Homicide Detective Ray Piquel ruft jetzt Melanie auf ihrem Handy an. Die sprechen und in diesem Telefonat räumt sie ein, die Koffer seien ihre. Einigermaßen erstaunlich, das sind so grüne Koffer. Ray Piquel allerdings sagt, er hat den Eindruck, das ist nicht die ganze Wahrheit und die Frau hält Informationen zurück und zwar viele Informationen. Sie gibt dem Detective einen Hinweis und sagt, Bill hätte wegen dieser Spielgeschichte, dieser Spielproblematik mit schmierigen Typen aus dem Glücksspielgeschäft in Atlantic City zu tun gehabt. Der hätte ein Suchtproblem, ein Spielsuchtproblem und er hätte so eine Art, die Leute abzunerven. Also ihr O-Ton ist, he could piss off people. Nun, jetzt wird Bills Auto in Atlantic City gefunden. Piquel glaubt dennoch, Melanie schickt ihn auf eine falsche Fährte. Und natürlich ist sie sofort verdächtig, sagt Piquel, wenn sie ihren Ehemann nicht als vermisst meldet. Wohl schon. Es rückt sie sofort in den Fokus der Ermittlung. Das Apartment der McGuires wird durchsucht. Ihr Lagerraum wird durchsucht, Melanies Auto wird durchsucht, sie finden keine Mordwaffe und keine Werkzeuge zum Zerteilen eines menschlichen Körpers. Kurzum, es gibt keinen Beweis, dass dieses Haus ein Tatort sein könnte. Die Polizei in Virginia übergibt den Fall jetzt an New Jersey, davon ausgehend, dass Bill in seinem eigenen Staat umgebracht wurde, also sind die nicht mehr zuständig. Am 15. September 2004 schließt die Virginia-Polizei die Untersuchung und übergibt den Fall nach New Jersey, nachdem sie beschlossen haben, William McGuire muss im Garden State ermordet worden sein. Die New Jersey Police konzentriert sich jetzt nochmal von der Pike auf Melanie McGuire. New Jersey State Police Detective David Dalrymple macht einen Ermittlungsplan, der checkt Waffenverkäufe, kontrolliert viel, trifft schnell ins Schwarze. Melanie hat einen Taurus 38er Spezialrevolver gekauft und zwar nur 48 Stunden vor Bills Verschwinden. Gefragt dazu, behauptet Melanie, er habe diese Waffe zur Sicherheit gewollt, selbst um die Familie zu beschützen, habe sie aber nicht selbst kaufen können, weil er einen Eintrag in seiner Strafakte habe wegen seiner häufigen Geschwindigkeitsüberschreitungen, also Tempolimit, überschritten. Monate vergehen, diese Waffe wird nicht gefunden. Staatsanwältin Patty Prezioso ist strikt dafür, das Verfahren gegen Melanie zu eröffnen. Alles zeigt genau auf sie, sagt die Staatsanwältin. Die sieht man auch häufiger in Bild und Ton. Patty Prezioso glaubt, Melanie hat sich eine ausgeklügelte Geschichte ausgedacht, um die Abwesenheit ihres Mannes zu erklären, beginnend mit diesem Kampf um dieses Trocknertuch. Alles sei ausgedacht, um die Tat zu vertuschen. Es wird auch kein einziger Hinweis darauf gefunden, dass Bill je mit kriminellen Leuten zu tun gehabt hätte. Nirgends. Die Untersuchungen werden also intensiviert, wir fassen zusammen. Sie haben rausbekommen, sie hat einen 38er Spezialrevolver gekauft, nur 48 Stunden vor seinem Verschwinden. Jetzt gehen die auch mit verdeckten Ermittlern ran. Melanies Telefone werden abgehört, sie wird überwacht und schnell wird ein Geheimnis gelüftet, und zwar ein recht pikantes. Dr. Brad Miller heißt das Geheimnis und das ist Melanies Boss in der Kinderwunschklinik. Melanie und er haben seit mehr als 2 Jahren eine Affäre. Also wenn sie mehr als 2 Jahre eine Affäre haben, heißt das, da die Söhne 4 und 2 Jahre alt sind zu dem Zeitpunkt ab Schwangerschaft mit dem zweiten Kind, haben die beiden eine Affäre. Melanie dazu gefragt, stimmt ein trauriges Lied an über Aufmerksamkeit, die ihr gefehlt habe, Zuwendung hätte sie bekommen, Verständnis. Interessanterweise, und das habe ich mal so körpersprachlich genauer angeguckt, macht sie dabei immer eine Ekelmimik, als ob sie sich ekelt. Sie spricht von schönen Dingen wie Zuwendung, Verständnis, macht aber so ein angeekeltes Gesicht, bekommt dann einen recht eiskalten Blick, einen sehr unberührten Blick und sagt, ich schäme mich dafür sehr. Und wie schämt sie sich? Natürlich deeply, 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 deeply.
Nicht truly, madly, deeply.
Sie kann immer nur eins wiederholen, Georg.
Verdammt. Verdammt.
Die Detectives sehen das als klares Motiv für den Mord. Dr. Miller hingegen hat ein eigenes Geheimnis. Der lässt sich nämlich jetzt von der Polizei überreden, seine Geliebte zu hintergehen und bei laufenden Aufzeichnungen von Telefonaten ihr gezielt Fragen zu stellen. Also sie reinzu. Dies würde man auf Neudeutsch sagen, sie in die Scheiße zu reiten.
Hör mal, hast du deinen Mann umgebracht?
Sicher.
Ich frage nur so. Bitte deutlich sprechen.
Ich habe den umgebracht. Soll ich es nochmal sagen?
Ja.
Warst du schlecht? So ungefähr stellt man sich das vor. Also
weißt du, warum ich mich so an dir erinnere, als ich das Gesicht gesehen habe? Weil es Videoaufzeichnungen von ihren Zeugenaussagen gibt.
Ja.
Und die machen mich, wenn ich die sprechen sehe, so wütend, weil sie diese... Sie hat keinen Plan, wie irgendjemand, der wirklich nicht schuldig ist, reagiert und glaubt mit so einer bisschen piepsig weinerlichen Stimme alles daher zu säuseln, erweckt irgendeine Art von Mitleid. Und das hat für mich denselben Effekt wie so schlechtes ASMR. Es macht mich nur wütend auf diese Person.
Ich habe beim Angucken die ganze Zeit an dich gedacht und dachte, mein Gott, wärst du jetzt getriggert, das würde ich echt auf die Palme bringen. Dafür kenne ich dich ja nun schon lange genug.
Dich nicht? Hat dich das ruhig gelassen?
Ja, ich schalte dann immer sofort so ein Analyse-Tool ein, das ich eingebaut habe. Dann geht's. Und dann habe ich auch noch Thesaurus eingebaut, dann überlege ich mir andere Worte für das, was sie da sagt und so, das ist toll. Nun, also er sagt zum Beispiel sowas wie, if you want us to stick together, I've got to know everything now. Du musst mir bitte, wenn wir zusammenbleiben sollen, jetzt alles sagen. Mhm. Schwörst du, du hast damit nichts zu tun? Und da sagt sie, ja, sie schwört. Jim Lynn,
sie ist nicht nur eine Mörderin, sondern auch noch eine Lügnerin.
So.
Das ist eine Kombination, die nicht in Ordnung ist.
Das Gleiche macht übrigens auch Jim Lynn, ein ehemaliger Kollege aus der Nursing School. Der ist auch auf der Polizeiliste der geheimen Fragensteller. Der macht es irgendwie nicht so ganz geschickt wie der Doktor. Und er stellt dann so Fragen wie, what about the fucking gun? Und sie, wie, die Waffe? Und er, die Waffe. Und dann sagt sie, I don't have it. Sie gibt auf keinem der Bänder etwas zu, kurz und schlecht. Freunde bringen jetzt allerdings die Ermittler auf eine neue Spur.
Lebensversicherung.
Melanie war in Atlantic City an dem Abend, nachdem sie behauptet hat, Bill habe sie verlassen und ist hinfort geritten in seinem Auto. Gepackt, hinfort. Sie sagt, sie habe ihn suchen wollen, findet da sein Auto, fährt es in einen anderen Stadtteil, das habe ich schon gar nicht mehr gerafft, was jetzt los ist, um ihn aufzupissen, wie sie sagt. Also es sei so sei ihre Art, wenn sie so wütend werde, sie ist ein ganz weicher Mensch, sie wird nicht so gewalttätig, aber sie macht dann solche Sachen. Sie packt ein Auto um, wenn sie sich ärgert.
Sie ist nach Atlantic City gefahren, ohne zu wissen eigentlich, dass er da ist, weil sie sich ja nicht gemeldet hatte.
Ja.
Während sie gleichzeitig eine Restraining Order gegen ihn erwirkt hat, hat da zufällig sein Auto gefunden und hat sich gedacht, Alter, dem zeige ich es jetzt aber richtig. Ich park den Wagen um.
Den pisse ich.
So. Jetzt kannst du mal gucken, du. Wagen umgeparkt.
Alter, ey.
Was jetzt?
Jetzt bist du sauer, ne?
Mhm.
Naja, wir feiern Patty Prezioso, die Staatsanwältin, die einfach auch so hammer abgenervt ist, mindestens wie Georg von der Geschichte. Sie findet die Story schwach, sagt das relativ trocken. Und diese Story kursiert, seit Melanie mitbekommen hat, dass es ein Polizeivideo von Bills Auto gibt. dass also man jetzt jemanden
ungut, ne?
Wird. Mhm. Also das blöderweise ist das Video jetzt leider für Patty Prezioso, die wir sehr gern haben. Also ne, mit ihr jetzt alle Patty Prezioso sehr gern haben. Das ist ein
schöner Name auch, mhm. Patty Prezioso.
Und die ist ein bisschen, ja, ist blöd, weil das Video nicht verwertbar ist, total verschwommen. Aber immerhin ist Melanie jetzt die letzte bekannte Person in Bills Auto. Die Beweislage wird enger. Das Auto steht übrigens, ein blauer Nissan Maxima, aus vor dem Flamingo Hotel. Gut, die Polizei findet jetzt, sie hat genügend Beweismittel. Das Laken um den Torso aus der Kinderwunschklinik, die gekaufte Waffe, diesen Liebhaber. Diese Waffe haben sie in einem Gunshop in Easton gekauft. Sie finden auch, dass sie eine Internetsuche auf ihrem Homecomputer gemacht hat und hat solche Sachen nach.
Wie zerhacke ich meinen Mann?
Exakt. Sie hat, sie hat nachgeguckt, Undetectable Poisons und How to Commit a Murder.
Okay.
Ist sie True Crime Fan?
Ja, vielleicht hat sie einen Podcast.
Ja. Sucht geplant, also den gibt es natürlich noch nicht, aber geplant halt.
Nun, sofort wird sie wegen Mordes ersten Grades, ich bin gespürt, noch passiert gar nichts. Also so, am 2. Juni 2005, 13 Monate nach dem Fund der Koffer in der Chesapeake Bay, wird sie verhaftet wegen des Verdachts, ihren Mann umgebracht zu haben, und zwar als sie gerade ihre Kinder zur Betreuung in die Vorschule gebracht wird. Sie beschreibt das im Video, Beamte springen aus den Büschen und überwältigen sie. Dem ist nicht so. Beamte gehen auf sie zu, verhaften sie, sie steigt in ein Auto. Also man geht auch alles irgendwie relativ.
Die springenden Beamten sind dramatischer, das kam mir halt so vor.
Ja, kam mir so vor.
Vielleicht haben die Federn einen Gang gehabt.
Nun, das geht alles relativ easy peasy. Wird direkt verhaftet, wird sofort wegen Mordes ersten Grades in das Middlesex County Adult Correctional Center eingeliefert, wird aber gegen eine Kaution von $750,000, die sie aufbringen kann, freigelassen. Dafür sorgen zwei Top-Anwälte, Steve Turano und Mark Ward, die plädieren auf nicht schuldig, die kann sie sich offenbar auch leisten. Die Staatsanwältin ist sicher, nachweisen zu können, dass Melanie McGyver ihren Mann erschossen hat. McGuire, Entschuldigung, jetzt ist es
schon wieder McGyver.
Schon wieder gegeilbert. Ihren Mann erschossen hat, mit einer Säbelsäge zerteilt und dann 300 Meilen gefahren ist, um die Koffer von der Brücke ins Wasser zu werfen.
Allein und ohne Hilfe?
Super wichtig einzuwerfen, die Staatsanwältin sagt, möglich, auch sie hatte Hilfe. Ja, sieht die nämlich auch so.
Ich glaube, die ist irgendwie, ich habe gelesen, sie ist 1,60 groß und der Rumpf ihres Mannes, auch ohne Beine, der dürfte halt so.
Auch 1,60 groß.
Ja, ungefähr.
Ja, aber wenn man
einiges liegen, ne?
Aber wenn man ihn auf eine Rutsche oben lockt und ihn oben, also den Koffer
zersägt,
oben zersägen, also ermorden, oben zersägen und dann die Körperteile über die Rutsche in den Koffer, dann wird's gehen.
Jetzt gebe ich euch ein Stichwort: Krankenschwester. Was können?
Okay.
Was sie können?
Spritzen geben. Hilft ihr noch nicht?
Jetzt in dem Moment. Schwerer Torso.
Patienten umlagern?
Ja,
so Umlagerungsgriffe und so?
Die können Patienten umlagern, ja.
Wenn ihr einmal gesehen habt, wie eine Krankenschwester, die ungefähr 40 Kilo wiegt, einen 120 Kilo Mann auf der Seite dreht, um ich rede nicht weiter, um den wieder umzudrehen hinterher. Nicht zu viel reden.
Wenn das mein Kuli ist, wo ist dann das Thermometer?
So, also ich sag's nur. Am 11. Oktober 2005 gibt es eine erneute Anklageschrift, diesmal mit 4 Punkten. Die kommt von einer Grand Jury. Erster Anklagepunkt Mord ersten Grades. Zweiter Anklagepunkt Besitz einer Waffe zu rechtswidrigen Zwecken. Dritter Anklagepunkt Entweihung menschlicher Überreste. Was man so beschreiben kann, wenn man Teile von
Leuten, ne,
in den Koffer steckt. Viertens Meineid, weil sie lügt. Die Kaution wird auf $2,1 Millionen erhöht. Sie kann diese Kaution stellen und ist wieder auf freiem Fuß.
Woher bekommt die $2,1 Millionen?
Lass es mich damenhaft französisch sagen. Je ne sais pas. Ich habe es nicht rausbekommen. Keine Ahnung.
Weil ich meine, was hast du gesagt, hat der Mann gemacht? Irgendwie Computerkurse gemacht oder Lehrer, IT-Lehrer?
Ihr Liebhaber leitet eine Kinderwunschklinik.
Ah. Ja, aber da müssen die Leute schon sehr Kinder wünschen, oder?
Vielleicht hat sie eine Geldrolle gefunden auf der Straße neben der Eule.
Das kann natürlich sein.
Das kann natürlich sein. Wir wissen es nicht. Ich zumindest habe es nicht rausbekommen. Ich gebe aber auch zu, ich habe nicht gesucht. Dann hätte man vielleicht was rausbekommen. Am 26. Oktober 2006 jedenfalls gibt es erneut eine Anklage wegen zweifacher Behinderung der Festnahme. Sie hat nämlich in der Zwischenzeit auch immer noch mal Briefe an Polizisten geschrieben mit neu erfundenen Geschichten. Da waren die einigermaßen abgenervt. Die Kaution dafür sind jetzt 10.000. Sie ist wieder auf freiem Fuß, kann die 10.000 zahlen. Prozessbeginn ist jetzt, fast 3 Jahre nach dem Verbrechen, der 5. März 2007. Und wir haben hier ein ähnlich dokumentiertes Schauspiel wie das jüngste, der jüngste Prozess zwischen Johnny Depp und Amber Heard. Melanie lässt sich vor Gericht von einem Star der Gerichtssäle vertreten, Joe Tacapina, ein wirklich guter Anwalt. Er und sein Partner Steve Terrano meinen, Bill hätte Geldprobleme gehabt und wenn man dann mit Leuten rumhängt, die Halbseiden sind, wird man nur mal in den Kopf und in die Brust geschossen. Also man kann sich die Verteidigungsstrategie dieser Anwälte angucken, die sind sehr, sehr gut. Die laden Zeugen ein, die sagen aus, alte Kollegen, Freunde, die beschreiben Melanie als gestresste, aber guten Menschen, auch dass sie belastet sei von der Ehe. Die Staatsanwaltschaft hingegen legt weitere Beweise vor. Parallel führt Melanie dieses Videotagebuch und jeden Abend, wie es ihr jetzt geht damit und was sie dann...
Während sie angeklagt ist und vor Gericht steht. Ist
vollkommen irre.
Macht sie für 24 Hours oder 48 Hours macht sie ein Videotagebuch. Ja,
und sie macht das in ihrem Schlafzimmer, immer in so einem Schwarz-Weiß, wisst ihr,
wie... Ich erinnere mich. Hm? Oh Gott. Die Bilder aus ihr, ja, oh Gott.
Und immer so, jetzt, wenn ihr das hört, also jetzt geht's mir ganz schlecht, weil ich nicht weiß, was ich morgen anziehen soll. Die Staatsanwältin hasst mich. Sie ist ein eiskalter Mensch und so. Also es ist schon alles sehr schwer zu ertragen. Nun, die Staatsanwaltschaft legt weitere Beweise vor. So kommt heraus, dass es ein Rezept gab über Chloralhydrat, ein starkes Schlafmittel, das gefunden werden konnte, und zwar auf dem Rezeptblock von Melanies geliebtem Klinikchefarzt. In Bills Körper finden sie davon nichts mehr, dafür ist einfach zu viel Meerwasser durch den durchgelaufen, das funktioniert so nicht. Auf Melanies Computer allerdings werden diese Suchbegriffe nach nicht nachweisbaren Giften gefunden aus der Zeit, bevor Bill stirbt. In dem Prozess sagt unter anderem auch Bills Schwester aus, sie kämpft erbittert darum, Melanie etwas nachzuweisen. Die übrigens hat das Sorgerecht für die beiden Kinder. Da sind die großartig. Beiden Kinder. Aussagen tut übrigens auch ein ehemaliger Freund, der sagt, er hätte ihr nicht geglaubt, als sie ihre Geschichte erzählt. Das wäre Hollywood-reif gewesen. Das allerdings ist leider ein schwieriger Zeuge, weil der war mal ganz doll verliebt in Melanie. Und unerwidert. Und so kann natürlich Motiv Rache so eine Aussage auch vorantreiben.
Ich muss kurz einhaken. Ich dachte, es gäbe eine Regelung in den USA, unter anderem inspiriert, wenn ihr die Doku gesehen habt, Dear Zachary, dass Menschen, die unter Mordanklage stehen, zumindest nicht uneingeschränktes Sorgerecht für Kinder haben dürfen, oder?
Also sie hat die Kinder jedenfalls nicht. Und ihre,
also sie hat sie nicht, okay, sie, gut.
Das ist ihre Schwägerin, also die den Bill sozusagen immer verteidigt.
Okay, dann habe ich es gerade falsch verstanden.
Nee, sie hat die Kinder nicht. Sie macht es aber auch gut die so. Kinder immer wieder in ihren Videos zum Thema. Kinder, wenn ihr das einmal sehen werdet, ich habe immer um euch gekämpft und so weiter. Da, es fließt keine Träne in keinem dieser Videos. Ihr seht sie nicht weinen. Also Ex-Kollege sagt auch aus, er habe Sex mit ihr gehabt während ihrer Schwangerschaft mit dem zweiten Kind. Das ist alles irgendwie alles etwas unappetitlich, was der da so von sich lässt. Und nach 5 Wochen Anklage geht der Prozess über in die Verteidigung. Die ist sehr, sehr gut. Die rufen starke Zeugen auf. Aber dennoch am 23. April 2007 findet aufgrund der Beweislast die Jury sie in allen Anklagepunkten für schuldig. Sie wird verhaftet und in Haftdauer überwacht wegen Selbstmordgefahr und zwar lebenslänglich ohne Möglichkeit zur Bewährung wegen besonders grausamen Mordes. 2073 kann sie Berufung einlegen, dann wäre sie 100 Jahre alt. Ja, in den Nachwirkungen wurde dieser Fall von verschiedenen Medien als Koffermord beschrieben. Es gibt auch einen Roman darüber, To Have and to Kill, den kann man sich auch nochmal reindampfen. Ihre Verurteilung wurde 2011 auch nochmal am Berufungsgericht bestätigt. Weitere Berufungen lehnte 2011 der oberste Gerichtshof von New Jersey ab. Sie kämpft aus dem Knast heraus für ihre Freilassung, beteuert ihre Unschuld und hat einen neuen Anwalt mittlerweile seit 2014, McGuire. McGuire hat den Anwalt Luis de Julio, das ist ein öffentlicher Verteidiger und will eine Anhörung erhalten, da sie jetzt ihre rechtliche Vertretung durch Joe Tacopino unzureichend und ineffektiv findet. Auch dieser Antrag wurde abgelehnt. Ganz vor kurzem hat Lifetime einen Film gedreht, der heißt Suitcase Killer, The Melanie McGuire Story. Und in den Hauptrollen Candice King, Jackson Hurst und Wendell Malick. Das ist auch nochmal ganz interessant aufbereitet, wer sich das nochmal filmisch angucken möchte.
Was ich immer so wirklich schwierig finde, ist so, wenn es darum geht, dass Täter ihre Opfer teilen. Ich denke immer so, was geht in denen dann vor? So, ja. Du stehst dann... Oh Gott, ich möchte nicht ins Detail gehen, aber diese Tat. Aber
ich meine, die sind ja schon tot.
Ja, oh Gott.
Also ich finde das Töten viel schlimmer als dann das Zerteilen und irgendwie beseitigen.
Das stimmt, aber du weißt ja vorher alles klar, wie schaffe ich den weg? Also ich bringe ihn jetzt erst um, wie schaffe ich den weg? Okay, ich zersäge den, zerteile den, zerschneide den und dann tue ich den in den Koffer.
Ich finde die Logistik halt viel krasser, wie das Leute so teilweise in irgendwelchen normalen Mietwohnungen machen. Wie die da irgendwie eine Leiche liegen haben, packen die Badewanne, gehen zum Obi, kommen mit irgendeiner Motorsäge zurück und dann, sag mal, baust du da gerade in deinem Badezimmer was?
Einfach.
Ja, oder dann wohnst du drunter und denkst dir, boah, ey, das Arschloch von oben, der säckt da schon wieder Möbel, kurz und klein in der Zeit, ne? Also, und klingelst vielleicht nicht. Wow.
Gibt es eine Statistik, wie viele Serienmörder, das ist eigentlich das, Serial Killers oder sowas, wie viel es so gibt in der Welt? Ich glaube, Angst vor der Zahl.
Ich glaube, da gibt es immer Schätzungen, aber es werden halt immer weniger, ne? Weil es kommt seltener dazu, dass Leute Serienmorde begehen, weil es halt viel schneller aufgedeckt wird als noch vor 40 oder 50 Jahren oder auch vor 30 Jahren eigentlich.
Ja, seit DNA ist der Markt ganz schlecht geworden.
Ja, und mittlerweile halt alleine so die Überwachung von Mobiltelefonen, ne? Wie oft halt schon Mobiltelefone eine Rolle gespielt haben, um Morde nachzuweisen. Okay. Allein schon, du bist mit deinem Mobiltelefon in der Hosentasche unterwegs gewesen, dein Opfer auch. Das heißt, eure beiden Telefone bewegen sich durch dieselben Funkzellen zur selben Zeit. Du bist der Letzte, der demjenigen zugeordnet werden kann. In vielen Fällen reicht das schon aus, um zu sagen, naja, wenn du nicht der Täter bist, warst du zumindest zur Tatzeit in der Nähe des Opfers, ne? Also es werden halt zum Glück weniger.
Aber wahrscheinlich ist das Potenzial an Serienkillern genauso groß wie damals, aber bei denen ist es so, die werden nach einem Mord wahrscheinlich geschnappt und es kommt nicht zur Serie, oder? Oder als Serienmörder denkst du ja nicht, okay, ich werde geschnappt. Ich glaube, das spielt ja eine völlig untergeordnete Rolle bei denen, wenn die so irre im Kopf sind, ne?
Ja, also wenn es vor allen Dingen triebgesteuert ist, denke ich auch. Jetzt in diesem Fall haben wir es ja mit keiner Serie zu tun, sondern mit einer hochkomplexen Frau. Also wenn ihr Lust habt, wir verlinken das wieder alles. Guckt euch mal dieses Videotagebuch an. Wenn man das sich anguckt, sie geben ihr die Kamera mit der Aufforderung, sie soll ihre Ängste aufzeichnen. Also auch von diesen TV-Leuten, ne? Zeichne mal deine Ängste auf und das tut die. Also in den
dass das überhaupt möglich ist, ne? Und veröffentlicht werden kann und dass sie da mitmacht.
Super
schräg. Und ihre Anwälte sagen,
Aber du kannst,
eine gute Idee, mach das mal. Ja,
und du kannst sehen, dass sie das genießt. Du siehst Aufzeichnungen und da kommen wir, Jochen, wieder so zu Persönlichkeitsstrukturen. Ne? Du siehst eine komplexe Persönlichkeit und die spaltet auch sofort, bis heute übrigens auch in den Foren, die Gemüter von berechnende Killerin bis hin zu fürsorgliche Mutter. Also diese Spalterei über diese Inszenierung funktioniert. Sie spricht dann zum Beispiel davon, das wäre alles besser gelaufen, wenn sie früher aus der Ehe ausgestiegen wäre. Aber sie hat es ja für die Kinder getan, dass sie noch geblieben ist. Und
auf jeden Fall.
Ja, alle um sie rum sind übrigens sehr erstaunt, dass sie das tut, mit dem sich filmen. Keiner hat erwartet, dass sie das macht, aber sie macht das mit einer derartigen Leidenschaft, muss man schon fast sagen. Und mit einem Sendungsbewusstsein, wie sie dann auch im Gerichtssaal auftritt. Wenn zum Beispiel Zeugen, die gegen sie aussagen, über ihren Mann sprechen, bricht sie auch im Gerichtssaal in Tränen aus, die nicht fließen, weil die Erinnerung an ihn so schmerzt. Also da ist viel Schönes dabei.
Muss ich gucken.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ein einzigartiges Schauspiel.
Ja.
So wie unsere eine Kandidatin im Krankenwagen, die im Krankenwagen schon bitterlich hyperventilierend weinte, als ihr Mann irgendwie auf dem einsamen Feldweg erschossen wurde von ihrem Freund.
Das vielleicht so zu Etiennes Frage, wie viele gibt es denn eigentlich davon? Das ist ja auch so was. Allein, dass es diese Bodycams gibt, ne? Und jeder eigentlich weiß, bei jeder Verhaftung oder so gibt's hinterher von jeder Fundweise Bildmaterial. So allein, was du daraus ziehen kannst, wo schon die Hälfte irgendwie Hinweise mitbringt oder so. Das wäre schon mega.
Und viel, viel mehr Leute haben heutzutage halt auch irgendwelche Haustürkameras und Überwachungskameras. Ja. Und die Polizei, die geht ja dann tatsächlich, je nachdem, wo das passiert, von Haustür zu Haustür und fragt die Leute, dürfen wir euer Überwachungskamera-Video von eurer Garage oder von eurer Haustür haben? Denn es könnte sein, dass wir darauf einen Täter sehen. Ne?
Ist das eigentlich eine gute Abwehrstrategie, zu sagen, wenn du in so eine Situation kommst, zu sagen, hier, ich habe eine Bodycam hier in meinem Kugelschreiber, nur mal so, also falls du mir jetzt so nahe kommst.
Ja.
Die sind, also, sind immer live.
Die hätte sich gefreut, die hätte da eine Geschichte reingeredet.
Ja,
Herr Jochen, jetzt, wo du mitfilmst. Ich kann nicht trauern, ich weiß nicht, wie man trauert. Ja, nun.
Aber so ein richtig geiles Motiv gab es auch nicht, oder?
Aber wo hat die Kohle her?
Ne? Es ist viel im Handel an Motiven, ne? Zum Beispiel ihn loszuwerden, damit es eine freie Bahn für diesen Chefarzt gibt.
Aber da kann man sich auch scheiden lassen eigentlich, ne?
Ich weiß auch nicht, so richtig kapiert habe ich es auch nicht.
Also es sei denn, es geht hier halt darum, dass sie sicherstellen will, dass niemand das Sorgerecht oder Teilsorgerecht für die Kinder bekommt, ne? Deswegen halt keine Ahnung.
Tja, so ist es. Bill rested in pieces.
Ja. Okay. Dann.
Danke, Alice.
Gerne.
Danke, Alice.
Schöner Fall.
Danke, danke. Immer.
Warum lachst du?
Weil Georg danke, danke gesagt
hat. Ach so, jetzt habe ich verstanden. Deswegen. Danke, danke, danke. Ja. Wenn euch das auch gefallen hat, dann schaut doch mal bei steadyhaku.com/vorn vorbei. Da könnt ihr nämlich diesen Podcast supporten. 100 Leute machen das schon. Und kostet ja tatsächlich auch in der Erstellung, gerade für Alice, immer auch ein bisschen Kohle und vor allen Dingen sehr, sehr viel Zeit. Also wenn ihr die Recherche unterstützen wollt, dann könnt ihr das da gerne tun. Ansonsten hören wir uns in 2 Wochen wieder mit einem neuen Fall.
Mhm.
Und ich sage danke, Alice, danke, Georg, danke, Jochen.
Tschüss.
Danke, Jochen. Tschüss. Mach's gut.